Ihr hört den Götterkomplex-Podcast. Tag zusammen, Niklas hier und ihr bekommt mal wieder eure wöchentliche Dosis Sci-Fi, Raumfahrt und Wissenschaft. Ja, und ich bin Gott sei Dank nicht allein im Studio. Wie es sich ja traditionell gehört, sind wir zu dritt und ich begrüße meinen Mitgott, den Artworker, der schönere Bilder aus dem Himmel zaubern kann, als das James-Webb-Teleskop überhaupt schießen kann. Hallo Orti.
Ah, danke für die schönen Worte und einen schönen guten Tag an alle da draußen.
Hi Orti. Liebe Freunde da draußen, wir haben eine Premiere beim Götterkomplex. Und zwar ist der liebe Mitgott Philipp heute nicht mit dabei und auch nicht in den nächsten Folgen. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht den Götterkomplex irgendwann wieder beehren wird. Es bedeutet einfach nur, dass er in einem sehr wohlverdienten Urlaub verweilt, zusammen mit seiner Frau und das auf einem ganz anderen Kontinent. Er lässt mit Sicherheit das ein oder andere Mal liebe Grüße für uns da, aber in der Zwischenzeit mussten wir uns natürlich nach einem, ja, nicht unbedingt Ersatz, aber nach einem Gastmoderator umschauen. Und dann sind wir losgezogen, haben unsere Headhunter in den Einsatz geschickt. Und ja, wir haben einen ganz tollen Moderator gefunden, der in den nächsten Episoden den Götterkomplex mitbegleiten wird. Und das ist ein Mensch, den kennt ihr schon. Der war nämlich bei uns zu Gast, aber als Laserexperte. Und jetzt begrüße ich ihn hocherfreut als neuen Mitgott und Gastmoderator. Einen wunderschönen guten Tag, Christopher Jahn.
Vielen Dank, Niklas. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, lieber Christopher, du warst ja schon mal bei uns beim Götterkomplex und zwar als Laserexperte und ja, hast anscheinend nicht genug von uns bekommen, ne?
Nee, von euch kann man nicht genug kriegen, wenn das einmal angefangen hat.
Weise Worte, so genau so muss man den Einstieg hier in diese Folge eigentlich gestalten. Das hast du goldrichtig gemacht, sehr gut.
Ach, danke schön.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Die Fußstapfen sind natürlich riesig von Philipp, aber ich versuche ihn möglichst gut zu vertreten.
Aber wir sind uns völlig sicher, dass du das hinbekommst, weil wir haben dich ja nicht ohne Grund gefragt. Aber mal Hand aufs Herz, bist du ein bisschen aufgeregt?
Klar. Nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, aber immer noch ein bisschen.
Ja, Christopher, du hast ja auch schon mal einen Vortrag gehalten und du hast nicht nur hier mal einen gehalten, sondern ich habe gehört, du musstest mal aus Versehen einen Vortrag halten und zwar zwischen NASA und SpaceX. Wie ist das denn passiert?
Ja, da findet jährlich eine Konferenz statt in San Francisco, spezifisch für den Bereich Free Space Optical Communication, wo natürlich meine Firma auch jedes Jahr da vertreten ist. Seit letztem Jahr bin ich da auch mit dabei und hätte eigentlich dieses Jahr mit dem Kollegen hingehen sollen, der dann allerdings nicht teilnehmen konnte und er hätte den Vortrag halten sollen. Mhm. Weil er natürlich nicht konnte, musste es jemand anderes tun, dann bin ich eingesprungen. Und so kam das dann einigermaßen spontan, so mit 4-5 Tagen Vorlauf oder so, dass ich dann da eingeplant war.
Also du bist da entspannt hingefahren, hast gedacht, so geil, San Francisco, ich nehme das ein bisschen mit, der Kollege macht die Arbeit und dann hat sich das anders ergeben. Und also ich kann mir jetzt mal ohne Scheiß, ne, das ist ja, also 5 Tage Vorlauf, du weißt Bescheid, du bist übrigens dran und ich meine jetzt im Götterkomplex, dass dir da die Düse geht, das kann ich verstehen, aber bei also San Francisco neben NASA und SpaceX, das ist ja wohl eine total krasse Nummer. Wie ging's dir dabei?
Ja, da war ich schon ein bisschen nervös. Also 4-5 Tage Vorlauf, das muss man ja ehrlich sagen, das geht ja noch. Also es hätte ja noch ein bisschen schlimmer sein können, ja, aber es hat sich tatsächlich angekündigt, dass das höchstwahrscheinlich nichts wird und dass der Kollege mitkommt. Deswegen hatte ich den Vortrag halt entsprechend schon in ein paar Tage Vorlauf und konnte mich doch vorbereiten und so. Aber klar, wenn man sich selber natürlich doch vorbereitet mit ein bisschen mehr Vorlauf, ist es nochmal anders. Aber ja, nee, ich war natürlich aufgeregt, nervös. Ich meine, ich bin da, um ein Stück weit mich zu vertreten, vor allem aber auch, um die Firma natürlich auch da zu vertreten. Und man möchte da ja keine schlechte Figur für sich und die Firma abgeben.
Natürlich nicht.
Man ist ja da der Repräsentant an der Stelle, ne? Und man weiß ja auch, dass die Leute, die dann da sitzen und zuhören, die wissen Bescheid, ja. Und
er ist eine unglaubliche unglaubliches Fachpublikum.
Ja,
ne?
Genau. Das ist halt wirklich die fachliche Expertise definitiv da bei den Leuten. genau, von dem her klar. Also die Aufregung war auf jeden Fall da, wobei ich dann auch sagen muss, ich meine, das kennt man ja vielleicht auch allgemein. Es geht vielleicht manchen auch so bei irgendwelchen Auftritten oder Vorträgen, die man hat. Macht sich vorher viele Gedanken, wenn es dann soweit ist, steht man irgendwie da und man merkt, eigentlich, ich meine, ich weiß ja, wovon ich hier rede. Was soll schon bloß schief gehen? Jetzt ziehe ich es halt einfach durch. Und hat dann entsprechend auch ganz gut funktioniert.
Das glauben wir, weil es saßen ja nicht nur Experten im Publikum, sondern auch unsere Headhunter vom Götterkomplex, die dich dann akquiriert und angesprochen haben. Und jetzt sitzt du hier.
Ihr wart die da hinten in der Reihe, ja.
Ja, genau, die mit den dunklen Anzügen, den dunklen Sonnenbrillen. ja, die Men in Black, die dich dann angesprochen haben zum Schießen. Apropos Schießen. Und zwar befinden wir uns in einer Freiflugfolge. Und nur mal zur Erinnerung, dieses Format haben wir schon länger nicht mehr gehabt. In einer Freiflugfolge diskutieren wir ohne große Vorbereitung über ein bestimmtes Thema, zum Thema Science Fiction, um daraus hoffentlich neue Konzeptfolgen entstehen zu lassen.
Oh ja.
Ihr merkt schon, es wird dramatisch, es wird auch ein bisschen spannend, denn der Götterkomplex wird sich in den nächsten Folgen mit Krieg im Weltraum beschäftigen. Ein Thema, das immer so zwischen uns her schwebte, wenn man mal genau hinhört in den vergangenen Folgen des Götterkomplexes. Eigentlich seit Beginn war immer die Prämisse, hey, stellt euch doch mal vor, in unserem Universum, was das für Konflikte herauskristallisieren würde. Ja, welche Möglichkeiten es da gäbe, miteinander Krieg zu führen. Irgendwie ist dieser Gedanke immer dabei. Aber wie wird denn so ein Krieg eigentlich geführt? Und jetzt sieht es ja so aus, dass wir drei, naja, gerne Bücher lesen, gerne Filme schauen und natürlich auch uns, weiß Gott, wie Gedanken machen, wenn wir auch diverse Dokumentationen sehen, uns vielleicht mal die ein oder andere wissenschaftliche Abhandlung mal anschauen, auch gut zur Hälfte in der Regel, danach verstehe ich sie meistens nicht mehr und schaue mir ein Harald Lesch Video an, weil der kann das wesentlich besser erklären. Aber es bleibt ein spannendes Ding. Krieg im Weltraum. Christopher, du bist neu, du fängst an. Warum ist das für dich cool, spannend, was reizt dich daran und kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was du kennst, was du magst oder vielleicht auch, was du irgendwie faszinierend findest?
Ich glaube, was die größte Faszination für mich ausmacht dabei ist das Unbekannte ein Stück weit. Ja? Also man kennt Mittelalterschlachten, man kennt Fantasy-Schlachten, die stark und viel auch an Mittelalter angelehnt sind. Sci-Fi hat viele Möglichkeiten, weil Sci-Fi ist neu, das ist neuartig, da kann man kreativ sein und viele Medien spielen da auch mit der Kreativität und keiner kann ja sagen, nein, so ist es definitiv nicht, so ist es Quatsch, weil wer weiß schon, was in vielen hundert oder in ein paar tausend Jahren oder so sein wird, ja. Und das ist so ein bisschen so die grundlegende Faszination und dann kennt man das natürlich von Star Trek, Star Wars, das ist irgendwie, das ist schnell, das ist bunt, das ist teilweise taktisch, teilweise ist es einfach nur viel und explodiert und es ist viel los, es ist unterhaltsam. Ich glaube, diese ganze Bandbreite des, es kann einfach sein, es kann schnell und komplex sein. Und wie gesagt, dieses der Kreativität ist da Tür und Tor geöffnet, weil man es eh nicht besser weiß. Ich glaube, das macht für mich so ein Stück weit die Faszination daran aus.
Ich glaube, das hast du da ganz gut auf den Punkt gebracht, denn im Weltall ist ja irgendwie alles möglich. Zumindest wenn es darum geht, dass Geschichten geschrieben werden, die genau das erzählen. Und trotzdem hat man ja irgendwie, um diesen Faden mal irgendwie aufzugreifen, das Gefühl, dass man dort immer Dinge sieht, die man kennt. Dazu können wir uns aber später gerne nochmal äußern. Orti, jetzt mal zu dir. Du bist ja auch, und das weiß ich, ein Liebhaber von epischen Filmen. Auch gerne solche, wo auch mal gerne aufeinander rumgehackt wird.
Bitte?
Auch gerne mal im Weltall.
Das ist ja wohl, also ja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Das ist ja klar. Also ne, das, was Christopher gerade gesagt hat, da stimme ich auch komplett zu, weil es ist eben dieses Kreative, das ist das Unbekannte, es ist etwas Krieg im Weltraum oder Schlachten im Weltraum. Das müsste man jetzt auch noch ein bisschen differenzieren, weil Krieg im Weltraum, Konflikte im Weltraum, das sind ja nochmal Unterschiede zu jetzt dem reinen, sag ich mal, Schlachten, die Weltraumschiffe gegenseitig austragen. Mhm. Und wenn ich jetzt mal diese Perspektive einfach nehme, dann sehe ich das kleine Kind in mir, das zum ersten Mal eine ganz kleine Korvette mit einer Prinzessin drauf sieht und ich habe überhaupt gar keinen Berührungspunkt mit Raumschiffen, Science Fiction oder irgendwas. Ich sehe nur, da ist ein kleiner Pott, der fliegt durch die Gegend, bunte Laserstrahlen schießen da drauf und dahinter kommt ein gigantisches Schiff, das quasi mehrere Sekunden über den Bildschirm flimmert und immer größer wird und immer größer wird und immer größer wird und dann ist das der Sternzerstörer von Star Wars. Man denkt, was ist denn hier los? Mhm. Und als Kind konnte ich mich, also da ist es um mich geschehen, also meine Faszination für Weltraumschlachten kann ich jetzt als erwachsener Mensch noch ganz anders begründen, aber ich kann sagen, da ist etwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe, was einfach gigantisch ist, fantasiereich, mich komplett irgendwie also in den Bann zieht. Und ich kann das nicht, klar, Kinder haben immer eine Faszination für sowas, aber das ist, da weiß ich ganz genau, das ist so, also ein so prägnanter Punkt, einfach nur diese Raumschiffschlacht zu sehen, ohne jetzt zu verstehen, was ist überhaupt los in dem Film, worum geht's hier gerade, pure Faszination dieser großen Schiffe, wie sie aussehen, alles ist unbekannt, nichts ist bekannt, so kann ich sagen, das ist so ein Zugang, das Fantastische irgendwie zu erleben, und das hat unfassbar viel mit mir gemacht, auch dass ich gesagt habe, wow, davon möchte ich mehr sehen, und das fasziniert mich. Und später, weil du jetzt natürlich gefragt hast, also neben diesem unglaublich kreativen Umgang mit Raumschiffdesigns, mit Größenverhältnissen, mit bunten Lasern oder Raketen oder was auch immer, mit was man sich beschießt, ist ja natürlich auch die Frage, was wird da erzählt? Genau. Also um welchen Konflikt geht es da? Und Christoph hat ja gerade Star Trek zum Beispiel angesprochen. Und jetzt aktuell ist Dune im Kino. Also auch eine dicke Sehempfehlung, auch eine Buchempfehlung. Guckt euch das gerne an und liest diese Literatur, weil sie ja in der Regel auf eine ganz fantasiereiche Art und Weise uns etwas aus der Jetztzeit in die Zukunft spinnt. Konflikte transportiert, die wir vielleicht jetzt irgendwie kennen, mit denen wir connecten können, die wir identifizieren können, aber die werden so hochgeschaukelt und ins Weltall katapultiert, dass ich dann immer denke, ach so, Science Fiction ist tatsächlich nicht eigentlich nur Krachbumm im Weltraum und die Schlachten, die sind jetzt nicht einfach nur, da sind jetzt irgendwelche Flotten, die gegeneinander kämpfen, sondern in der Regel steckt ja doch deutlich mehr hinter. Und das merke ich, dass meine Faszination, was Weltraumschlachten angeht und Weltraumkriege, die immer mehr dahin gehen, dass ich es viel faszinierender finde, wenn ich merke, ach so, da ist eine Metapher hinter, da sind Charaktere hinter, die dort etwas Bestimmtes durchleben, und dass es nicht darum geht, wie viele CGI-Copy-Paste-Raumschiffe durch die Gegend fliegen und sich bunt beschießen. Ja. Ja? Sondern tatsächlich, na, du hast ja auch gesagt, na, auch für den Götterkomplex, was ist eigentlich der dahinterstehende Konflikt, was ist die Metapher hinter dieser Schlacht und wer sind die Charaktere auf dem Raumschiff, die dort diese Schlacht durchleben müssen und wie durchleben die diese Schlacht? Das finde ich viel interessanter als die Masse an Schiffen, die da, sag ich mal, sich bekämpfen. So, das war jetzt aber ziemlich ein ganz schön langer Monolog. Da würde mich nämlich jetzt auch deine Perspektive noch interessieren, wie das bei dir ist.
Hey, du hast da natürlich schon ein Statement rausgehauen, das ich zum größten Teil teile. Ich denke mal, wo wir uns alle drei definitiv einig sind, das, was wir konsumieren, ist letztendlich eine literarisch aufgearbeitete Fiktion. Und sie entspricht ja auch immer so einer Hör- und Sehgewohnheit einer gewissen Generation. Und, das muss man auch noch dazu sagen, all das, was wir dort ja immer sehen, ist ja immer total ähnlich dem, was wir auf der Erde kennen. Also, wenn ich jetzt mal als Beispiel nehmen darf, Star Wars Episode 3. Mhm. Ich weiß, ich komme mit diesem Film, bitte lyncht mich nicht. Ich fand den damals, als er im Kino war, gar nicht so doof. Ich war auch viel, viel jünger, sorry. Aber da gab es so eine Szene, da gab es Breitseitengefechte. Dann flogen so zwei Raumschiffe, wie früher, diese Galeonen, ne, nebeneinander her und schossen dann Breitseiten aufeinander ab. Und da habe ich mir schon als Jugendlicher gedacht, hä? Das passte einfach überhaupt nicht in dieses Weltraumszenario irgendwie. Weil die Schlacht, die da gezeigt wurde, die war, ja, so würde ich mir Trafalgar vorstellen. Also man hat im Prinzip das, was wir kennen von der Erde, einfach oben in den Weltraum gepackt. Und die Frage, ob das vielleicht nicht unbedingt so realistisch, aber ob das so sinnvoll ist, gerade für uns als Götterkomplex so etwas zu erzählen, fettes Fragezeichen. Was die Faszination angeht, neue Dinge zu sehen, da muss ich sagen, erinnere ich mich liebend gerne an zwei Schlachten. Die erste, das war Independence Day.
Oh ja, geil, ja.
Als dieses gigantische Raumschiff.
Ja, ein super Beispiel, ja.
Einfach über die Stadt kommt und was man noch nie gesehen hatte, weil man hat immer nur gesagt, oh, die Schilde sind unten, man hat die aber nie gesehen. Und bei Independence Day war das so, hey, wir ballern jetzt auf dieses Raumschiff und oh fuck, die haben ja Schilde. Ne, und das war auch als Zuschauer, hat man sich nur gedacht, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ne? Also das war cool gemacht. Es war einfach nur cool. Klar sahen diese kleinen Raumschiffe auch irgendwie aus wie fliegende Untertassen gekreuzt mit einer F-16, aber so what? Und die haben sich auch irgendwie manövriermäßig genauso verhalten. Also war es wieder genau das, wie wir Menschen Dinge kennen, wie sie funktionieren müssen. Hör- und Sehgewohnheit, also ist es cool. Aber dann erinnere ich mich noch an eine Schlacht, die auf dem Boden stattgefunden hat. Und das ist natürlich neben neben den Spacebugs, ja, die bekämpft werden bei Starship Troopers, die Schlacht um Hoth in Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Als die Kampfläufer, diese riesigen Kampfläufer da gesichtet werden, über den Schnee stapfen.
Oh, geil.
Ob das jetzt sinnvoll ist und man nicht vielleicht mit Truppentransporter, die fliegen, vielleicht schneller ans Ziel kommt ja, und eine andere Art von Waffenplattform nimmt, ist dann egal. Das ist dann wieder dieser Coolness-Faktor. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, über das wir uns unterhalten müssen.
Mhm.
Streben wir wieder weg von der Coolness hin zu, was ist logisch? Oder lassen wir auch ein bisschen die Fantasie spielen, weil wir auch Geschichten erzählen wollen, die einfach cool sind?
Ich finde ja, dass man Sci-Fi da auch einiges verzeiht. Ne? Also du sagst jetzt gerade, ja, da stapft halt so ein Viech, ein vierbeiniges da drüber, wo man sich echt denkt, warum fliegt ihr denn nicht, ihr Trottel? Das stimmt, ja. Aber vielleicht gibt es ja Gründe dafür. Vielleicht ist das, gibt es irgendwelche komplexen Hintergründe, die man einfach auch nicht durchschaut, ja? Oder wo man irgendwie als Zuschauer noch denkt, so, ha, da ist bestimmt noch irgendwas dahinter. Also man verzeiht dem einiges Sci-Fi, weil, was ich vorhin mal gesagt hatte, ne, man weiß ja nicht, wie es wirklich sein wird, ja? Und vielleicht gibt es dafür dann irgendwie gute Gründe. Jetzt Vergangenheit, wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt, dann weiß man es halt irgendwie immer besser, dann hättet ihr das mal so und so gemacht. Aber in die Zukunft guckend ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Ich würde noch mal gerne einen Punkt aufnehmen, den Orti gesagt hat. Das finde ich nämlich, kann ich auch total zustimmen. Das Thema auch der Hintergrund, warum Konflikte auch ausgetragen werden und so. Ich finde nämlich auch, das finde ich auch einen wahnsinnig spannenden Punkt auch allgemein, wie sich auch irgendwie eine Gesellschaft entwickeln wird. Was für eine Gesellschaftsform wird es denn später geben? Ich meine, Dune zum Beispiel geht jetzt irgendwie in die Richtung, dass es eine Art Feudalismus oder sowas da geben wird, ja, und solche Sachen. Also was steckt denn da wirklich dahinter? Wie ist die gesellschaftliche Ordnung? Was ist denn Konflikttreiber überhaupt? Und erstmal das als Hintergrund finde ich auch wahnsinnig spannend. Und dann natürlich auch die Frage so, und auf welche Art werden diese Konflikte jetzt auch ausgetragen? Ja? Das kann ja sowas irgendwie auf der politischen Schiene sein, das kann aber auch auf der kämpferischen Schiene sein, das kann on ground sein quasi, das kann irgendwie im Weltraum sein, das kann ja auch echt vielschichtig sein.
Ihr habt ja gerade eigentlich, also ich finde das so schön, also es sind so mehrere Aspekte, die sich so gerade auftun zwischen einmal so dieser visuellen Ebene. Ich sehe diese Kampfläufer, ich sehe den Sternzerstörer. Ich habe eine Hintergrundgeschichte, die da was erzählt. Und ich habe vielleicht eben, ne, Christopher, du hast gesagt, so ja, Science Fiction verzeiht man eben auch viel. Und das ist ja genau die Frage eben, was möchte man? Möchte man visuell epochal erzählen? Und dann sieht man diese Raumschiffe und sie sind ja ganz klar. Also wenn man Star Wars jetzt nimmt, ein Sternzerstörer ist ein Dreieck, ne? Das ist eine Speerspitze, das ist ein ganz klar visuelles Erzählinstrument und das hat nichts mit Raumschiffdesign und Pragmatismus im Weltraum zu tun, sondern es ist eine Machtdemonstration, eine visuelle Machtdemonstration. Genauso wie diese Kampfläufer. Und das ist natürlich unfassbar interessant, sich das anzugucken und vielleicht sich sogar auch zu überlegen, ob man auch Design zum Beispiel von Kulturen, ne, wie du gesagt hast, welche Gesellschaft steckt denn da eigentlich dahinter und wie baut sie die Raumschiffe? Also ne, bauen sie sie eben pragmatisch oder bauen sie sie, weil sie, keine Ahnung, die großen Player, der Gigantismus des Weltraums sind, das Imperium und die sagen, ja, wir haben eine riesen 50 Kilometer Galionsfigur vorne dran gekappt an unser Raumschiff, um unser Imperium darzustellen. Das finde ich super spannend, solche Sachen rauszuarbeiten und zu gucken, wie man mit solchen Sachen spielen kann.
Und da fällt mir eine Sache besonders ein. Jetzt gehen wir mal auf Star Trek und dass ich mal Star Trek bemühe, das muss ja wirklich was heißen, wo ich ja eigentlich ja Team Star Wars bin. Aber was ich da so cool finde, ist, dass die Designs so unfassbar menschlich sind. Aber wenn wir uns die Borg anschauen, die haben nur einen Würfel. Das heißt, eine Zivilisation, die total pragmatisch ist, hat auch eine pragmatische Form entwickelt. Und das spiegelt ja auch das so ein bisschen wider, meiner Meinung nach. Da gehe ich auch total mit. Das fand ich im Übrigen sehr cool, ne? Was das Design angeht, Orti, das ist ja eigentlich so dein Thema. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du als Kind eigentlich mal Autos designen wolltest und dann irgendwann beim Zeichnen, Gestalten und auch bei Raumschiffdesigns hängen geblieben bist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was wir auf der Erde zum Teil auch für Autodesigns haben, ja, oder aber auch wie Kampfschiffe gestaltet worden sind, aber auch andere Waffensysteme, die auch Angst machen sollten. Und das genau das gemacht haben, was du gesagt hast, nämlich, hey, wir sind jetzt die Big Player und das zeigen wir auch. Dann ist so eine Designentwicklung im Sinne einer Kultur und in dem, was sie ausdrücken will, doch gar nicht so unwahrscheinlich und wahrscheinlich auch nicht im Weltall.
Ja, absolut. Also da kann man so viel machen. Die Frage war ja auch so, mit welchen Waffen arbeitet man dann in der Zukunft? Ja. Wie werden diese Konflikte ausgetragen? Und ich kann mich da auch an eine Doku erinnern, die fand ich halt, das war so wieder so total abgefahrenes Nerdwissen, so Waffen im Weltraum. Okay. Und dann ging es letzten Endes auch irgendwie um den Stab Gottes, dass es einfach nur eine Schleuder, die dann losgeschickt wird, die aber unglaubliche Kräfte halt eben entwickelt, ne?
Ach, das war so eine Railgun, wo die einfach nur so einen Metallstab irgendwo hingeschossen haben. Das Ding explodiert dann aber mit einer Kraft von 3 Atombomben oder so, ne?
Ja, richtig, richtig. Ne? Dann wurde dann wieder so physikalisch hochgerechnet, wenn man einen Stab einfach nur auf den Mond schickt,
ja, ja.
Dann hat der verheerende Kräfte und das ist eigentlich eine komplett simple Waffe. Da braucht man auch nicht viel technisches Verständnis für. Genau, das sind ja eben so Dinge, ob man sagt, und Gott sei Dank haben wir ja einen Experten und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir da nochmal in den Experten-Talk gehen, was Laser angeht. Jetzt kommen wir nämlich nochmal dahin. Du hattest ja gerade gesagt, diese Breitseitengefechte, ne? Wie bewegen sich die Raumschiffe eigentlich? Bei Star Trek stehen die oft nebeneinander, so, und das ist ja auch immer so, finde ich oft strotzlangweilig. Dann werden die Phaser aktiviert und die fliegen so um sich rum oder, ja, sind im Prinzip gegenüber und führen da ihre Gefechte. Und da merke ich schon, dass, also zumindest für mich gesprochen, der Anreiz immer mehr wird, ne, Christopher hat gesagt, Science Fiction verzeiht viel und man soll auch viel verzeihen, da gebe ich dir auch generell recht, aber ich merke schon, dass es mich immer mehr anödet, wenn das eigentlich nur Fantasy-Schlachten im Weltraum sind, die dann eigentlich nicht mit dem Weltraum spielen, und da haben wir ja im Götterkomplex-Universum auch gesagt, wir wollen das ja schon ernst nehmen, und ich will zumindest die Perspektive mal reinbringen, dass es ja durchaus ja auch Science-Fiction-Serien gibt, so wie vielleicht Battlestar Galactica, die so die physikalischen Gegebenheiten etwas ernster nehmen oder noch deutlich ernster ist das Expanse. Und da wird es dann spannend, zum Beispiel Gefechte zu erzählen, wo die Schiffe mehrere hunderte Kilometer entfernt sind und mit Geschwindigkeiten zu spielen, zu schauen, wie kann ich das andere Schiff eigentlich orten, welche Waffensysteme und welche Antiwaffensysteme gibt es da, wie groß muss eine Panzerung sein, und ich finde es sehr, 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 sehr spannend zu schauen, dass man es hinbekommt, eben ja nicht eine reine Fantasy Schlacht oder Fantasy Raumschiffe da reinzubringen, sondern dann tatsächlich auch zu überlegen, wie sieht es im Weltraum tatsächlich aus und welche strategischen Waffensysteme machen Sinn, machen keinen Sinn, und ja, wie erzählen wir das in unserem Universum?
Ja, also genau, bin ich total dabei, was du sagtest oder was ich vorhin sagte, mit dem verzeiht man viel, das war auch ein bisschen mehr darauf bezogen, keiner weiß ja wirklich, wie Waffensysteme in der Zukunft aussehen, ja, und ob es spezifische Sachen, die man jetzt gesehen hat, ob die jetzt wirklich absurd sind oder ob die wirklich sein können oder die Schilde und so weiter, all solche Sachen. Dass jetzt Star Trek-Schlachten öde sind, das stimme ich dir voll zu. Die stehen sich halt gegenüber, und da ist ja auch, also ich finde, das kann ja ruhig minimalistisch sein, 2 Schiffe stehen sich gegenüber, wenn dann aber auf der taktischen Ebene viel passiert. Aber das passiert da ja auch nicht großartig. Mhm. Also da werden dann halt Phaser abgefeuert oder Photonentorpedos oder irgendwie, also da scheint mir nicht allzu viel Tiefe drin zu sein. Und ich glaube auch, wenn man damit viel mehr spielt, das viel mehr in Bezug nimmt, was du gerade andeutest, auch mit den Gegebenheiten im Weltraum, mit denen, wir kommen da vielleicht nochmal drauf, auf die Sachen wie, da wird auch eine gewisse Wärme generiert, die irgendwie weg muss. Da sind andere Sachen wie Strahlung und solche Sachen, die im Weltraum einfach auch nochmal mit dazukommen, die ein taktisches Element irgendwie sein können. Manövrierfähigkeit und was weiß ich nicht alles. Ja. Ich glaube, da kann man noch so viel gewinnen, noch so viel dabei rausholen.
Absolut. Und wenn man mal sagt, wir wagen uns in der einen oder anderen Zivilisation mal weg von den klassischen Ansätzen des Schiffs, auch in der Form. Klar, der Mensch kennt es, fühlt sich wohl da drauf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende des Tages einfach nur ein Viereck oder eine Kugel dabei rauskommt, ja auch gar nicht so klein. Ne? Also Düsen an allen Seiten, kann sich überall hin manövrieren, weil wir haben ja ein Vakuum, ja, und mit etwas Glück auch kaum Schwerkraft. Da muss man natürlich schauen, was macht man dann in der Nähe eines massereichen Körpers. Aber das wird mit Sicherheit designmäßig eine fantastische Nummer.
Stellt uns halt vor so krasse Herausforderungen, da wirklich drüber nachzudenken. Und das macht's auch wirklich spannend. Und ich glaube, dass das ein richtig tolles Alleinstellungsmerkmal sein kann, weil fast alles, was wir jetzt zitiert haben, Expanse ist vielleicht eine kleine Ausnahme, aber ist sowas, die Leute laufen da auf dem Schiffen rum, die haben da künstliche Schwerkraft. Das ist alles eben, das hat man 100-mal gesehen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Frage stellt, ne, Christoph hat gerade Bewegung angesprochen, und ich mir denke, so ein Schiff manövriert in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, macht eine Wende. Welche Kräfte wirken denn dann auf den Menschen? Wo befindet der sich denn dann auf dem Raumschiff? Mhm. Fliegen die dann nicht alle wild durch die Gegend? Und wie werden die stabilisiert? Wie groß ist meine Crew eigentlich? Das ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel sage, ich habe ein Raumschiff, das eine riesige, von mir aus, das kann auch ein richtig krasses Machtinstrument sein, das ist vom Design her ziemlich abgespaced, aber da sitzen nur 10 Leute in der Mitte, die vielleicht in der Ringstruktur drin sind, um die Gravitationskräfte zum Beispiel so aufzuhalten oder entgegenzuwirken, oder die sind in speziellen Gravitationsanzügen drin, aber es sind jetzt nicht 5000 Leute an Bord, weil 5000 Leute, wenn sich das Schiff dreht, die müssen alle irgendwo, ja, ne, quasi diese Gehkräfte aushalten. Und so kann ich mir eben vorstellen, dass es ganz, ganz, ganz spannend ist, dahin zu kommen, zu sagen, was ist denn eigentlich eine geschickte Crewgröße für ein Militärschiff, welches gewisse...
Ja, genau.
Absolut, genau. Braucht man das? Machen wir das, ne? Weil du ja gesagt hattest, auch gerade, Niklas, mit diesen Manöverdüsen. Ich kann ja überall hin. Eine KI kann vielleicht viel komplexer steuern mit diesen ganzen Sachen. Und man hat halt Roboterschwärme, die dann halt durch die Gegend fliegen. Und dann gibt es vielleicht eine Kommandozentrale, die noch mit so 2-3 Typen jetzt dann die Operationen oder die Befehle für diesen Drohnenschwarm geben. Das ist das, wo ich denke, da gibt es ein unglaubliches Potenzial, von diesen Sehgewohnheiten mal ein bisschen wegzugehen. Das ernst zu nehmen, ich denke, wir sind uns alle einig, das auch nicht zu bierernst zu nehmen. Also gewisse Freiheiten müssen wir uns schon geben, weil ich glaube, sonst muss man immer eine wissenschaftliche Abarbeitung durchlesen, bevor man den Weltraumkampf bei uns versteht. Aber wenn man es hinbekommt, zu sagen, ja, wir haben uns Gedanken über Gravitation gemacht, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, dass Laser vielleicht sinnig oder unsinnig sind, oder ne, wie kinetische Energien im Weltraum freigesetzt werden und was das sozusagen mit den Waffensystemen, mit dem Panzerungssystem, Schilde wurden gerade angesprochen, müssen das Energieschilde sein? Ja, vielleicht weil sie cool aussehen, aber wie funktioniert ein Energieschild überhaupt und macht das Sinn? Also ich habe so Bock, etwas Neues zu erzählen. Und ich nehme hier einmal noch den Philipp mit rein, weil der im Vorgespräch, ich weiß das immer, dass der auch gesagt hat, und Christopher hat es gerade eben so ein bisschen angeteased, Wärmestrahlung, ne, Energieverbrauch im Weltraum. Und dass man so ein bisschen wieder in so eine Art schnellen, abgefahren, wendigen U-Boot-Kampf geht, ne, wo es diese unglaubliche Spannung darin besteht, mein Gegner ist irgendwo da draußen, ich sehe den aber nicht, ich habe da jetzt nicht eine Kamera, die zeigt genau auf das Schiff, so wie à la Star Trek auf dem Bildschirm und schwupps, da ist das Dingen, sondern man findet vielleicht nur Signaturen, ne? Man merkt, da ist irgendeine Wärmesignatur, die müssen wir, das könnte ein Feind sein, und das versuchen wir zu entdecken, und man versucht da irgendwie hinzumanövrieren, man muss die Geschwindigkeit aufnehmen und man könnte so schöne Versteck Spiele zwischen diesen Schiffen und Energieleitungssysteme sozusagen erzählen, wo man sagt, wir kühlen das Schiff mal runter, dann ist es schlechter zu erkennen. Weiß ich nicht, also ich habe 100.000 Dinge im Kopf, die ich wirklich spannend finde und was Neues erzählen will.
Es schwirrt und arbeitet bei Orti schon und auch bei Christopher, das sehe ich.
Voll.
Da nehme ich mal eine Sache kurz auf, die du gesagt hast. Man nimmt ja an, dass wir über Menschen erzählen bei uns im Götterkomplex-Universum. Und das bedeutet auch, dass wir menschliche Geschichten erzählen, natürlich auch Rückbezug nehmen werden auf die Techniken und Entwicklungen, die wir heute schon sehen. Und da ist es ja nun mal so, dass die Kriegsführung immer mehr genau dahin geht, wo du gerade hin willst. Nämlich derjenige, der den anderen als erstes sieht, hat einen Riesenvorteil. und der wird den auch ausnutzen. Es gibt Stealth-Technologien. Europa baut ja gerade einen oder entwickelt ja gerade einen neuen Stealth-Jäger, der als Operationszentrale für Drohnen agieren soll, in einem großen Netzwerk, das teilautonom funktionieren soll. Diese Ideen sind ja schon da und werden auch so langsam umgesetzt. Bleibt natürlich die Frage, wohin geht das Ganze? Man kann das vielleicht auch ein bisschen völkerabhängig machen. Ein Volk, das sich auf ihrem eigenen kleinen Planeten gegeneinander, gegen andere Zivilisationen verteidigen muss, wird wahrscheinlich anders mit dem Thema umgehen, als ein Reich, das ganz genau weiß, ich sehe dich als erstes, also knall ich dich sofort vom Himmel. Und da kommen wir natürlich dann zum Thema Waffensysteme. Denn wenn ich in der Lage bin, jemanden aus der Distanz zu orten und abzuschießen, dann werde ich wahrscheinlich keine Projektilgeschosse benutzen, sondern vielleicht irgendwas anderes nehmen. Who knows? Da bedingen sich viele Dinge einfach gegeneinander. Aber ich würde gerne mal von euch beiden hören, wenn ihr Science-Fiction konsumiert, egal in welcher Art, was fandet ihr denn bisher so richtig blöd? Wo ihr euch sagt so, boah, das brauche ich nicht. Also das fand ich echt irgendwie affig.
Naja, also es kommt sicherlich auch ein bisschen aus meinem Berufsding heraus, aber wenn ich viele bunte Laserstrahlen sehe, die Piu-Piu machen und dann eine Art Schaden anrichten, eigentlich Projektilwaffen irgendwie anrichten, dann ist das schon irgendwie ein bisschen,
ja,
dann finde ich das schon ein bisschen doof, genauso wie tatsächlich auch in Schlachten. Ich meine, das ist mittlerweile auch besser geworden, habe ich das Gefühl, aber wenn es dann überall laut knallt und Bumm macht und so weiter, wo es bekanntermaßen im Vakuum ja keine Schallübertragung gibt und so weiter, das ist dann halt reiner Effekt für den Zuschauer quasi, tue ich mich dann doch ein bisschen schwer mit. Oder muss ich zumindest drüber schmunzeln, sagen wir mal so.
Das heißt, ich glaube, da gibt es auch diese zwei Lager bei Science-Fiction-Fans. Und bei mir ist es auch so, ich war vorher voll auf der Krach-Bumm-Bang-Regenbogen-Ecke, ne, als Kind. Ne? Also ich habe ja gerade auch Star Wars so genommen, das war für mich total fantastisch. Das funktioniert auf der visuellen Ebene. Jetzt mittlerweile bin ich tatsächlich auch der Mensch, der sagt, oh, also es fällt mir schwer, manchmal Star Trek-Gefechte also ernst zu nehmen. Vielleicht auch, also es gibt tolle Schlachten auch in Star Trek und es gibt super spannende und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist der Zorn des Khan und die Schlacht zwischen diesen beiden Schiffen, die wird auch so ein bisschen, ja, da geht es auch also um zwei Schiffe, die sich nicht unbedingt entdecken können, weil die in einem Nebel sind und um zwei Todfeinde, ne, die sich aus Bitterliche hassen und dieser Film ist fantastisch und diese Schlacht, die kann ich auch sehr, sehr, sehr ernst nehmen, weil es da auch mehr um die Charaktere geht und das Mitfieber für den Captain und alles. Und ich finde das so, so spannend, weil mich das selber, also ich kann die Frage für mich auch noch nicht so ganz beantworten, weil auf der einen Seite möchte ich was Cooles, Visuelles erzählen, ne, was auch wirklich, wo man sagt, boah, das war ja eine mega coole Nummer, sowas hat man noch nicht gesehen, aber es soll auch nicht so ins Fantastische abdriften, dass man denkt, was für ein Quatsch. Und also in mir schlagen nämlich auch immer mehr so diese Herzen, dass ich merke, okay, was möchte mir eigentlich jetzt dieser Film oder diese Schlacht oder das alles erzählen? Und Star Wars ist Fantasy, da kannst du als Science-Fiction, also da kannst du so gar nicht rangehen. Man muss einfach sagen, ich gucke mir einen Fantasy-Film an, ich gucke mir gerade Märchen an. Dann geht das für mich in meinem Kopf auch deutlich besser und dann kann ich auch die Laser akzeptieren, weil ich dann sage, okay, der Film möchte das gar nicht. Bei aber so Sachen, ja, die so diesen Anstrich haben, die sagen, ja, wir wollen so ein bisschen, ja, vielleicht vorgaukeln, dass wir das ernst nehmen. Und der Götterkomplex ist es ja selber auch, der vielleicht sagt, ja, wir wollen uns dieser Materie nähern. Ist es natürlich umso schlimmer, wenn du dann einen Fehler machst und dann einer sagt, naja, jetzt haben sie aber daran nicht gedacht. Und jetzt haben sie aber daran nicht gedacht. Und ich glaube, das ist auch eine unglaubliche Gefahr, dass je ernster man das nimmt, weil du das gesagt hattest mit diesem Fehler verzeihen. Je ernster sich die Materie nimmt, umso weniger Fehler verzeihst du. Und umso mehr denkt dann halt eben wieder einer, ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Und das macht dann keinen Sinn. Und ich weiß gar nicht genau, wo bei mir der Punkt ist, wo mein Kopf anfängt zu sagen, jetzt nehme ich das gerade nicht mehr ernst. Oder jetzt haben die so einen riesen Fehler reingehauen, der mich so stark ärgert. Ne? Also wir hatten ja das Beispiel, warum nehmen die Läufer und warum nehmen die keine Flieger? Habe ich ehrlich gesagt, bis Niklas das gerade eben gesagt hat, nie drüber nachgedacht. Nie. Das habe ich sofort angenommen. Die Läufer sind cool. Das ist irgendwie ein Machtinstrument, die macht Sinn. Habe ich nie drüber nachgedacht, aber mir geht das ganz häufig so bei Science Fiction, dass ich denke, die Schlacht ist blöd, es interessiert mich nicht, ist doof, die Raumschiffe fliegen nicht richtig. Und bei anderen Sachen kann ich sagen, ist mir scheißegal. Ja. Habt ihr da, geht euch das ähnlich?
Ja. Ich habe da ein ganz prominentes Beispiel, was mich furchtbar abgefuckt hat. Das war Episode 1 Star Wars. Und zwar die Blockade eines Planeten durch drei donutförmige Raumschiffe auf einer Seite des Planeten. Und genau da müssen natürlich alle Handelsschiffe lang. Man kann ja nicht irgendwie großraumig drumherum fliegen, ne? Und das ist halt voll das Problem. Das fand ich so hohl. Also da habe ich mich auch einfach nicht abgeholt gefühlt, weil ich mir denke, ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Universum erzählen würdest, wie zum Beispiel unseres, wo vielleicht nicht so viel Luftverkehr ist oder Weltraumverkehr und man weiß, die müssen diesen Korridor benutzen, weil da ein Lagrange-Punkt ist, whatever, worüber wir ja schon diskutiert haben und das ist so ein Hotspot, ja, da stelle ich mich hin mit meiner Waffenplattform, dann ergibt das Sinn. Es wird aber nicht erklärt, sondern man wird da einfach irgendwie für dumm verkauft und das nervt mich. Also ich glaube, sobald es eine Erklärung gibt, dann geht es wieder für mich.
Das ist ja tatsächlich ein Punkt, das hätte ja theoretisch gesehen auch eine Schiffsschlacht auf dem Meer vor irgendeinem Hafen sein können. Das ist ja jetzt nicht spezifisch Sci-Fi. Also kein spezifisches Sci-Fi-Problem jetzt gewesen dann, oder?
Bei dieser Sache geht's ja darum, dass du hast quasi die Freiheit des kompletten Weltraums. Also du kannst fliegen, wohin du willst, aber da sind zwei Blockadeschiffe irgendwo im Orbit. Also klar, auf dem Seeweg kannst du vielleicht nicht unbedingt entkommen. Da ist jetzt das gegnerische Schiff, das kommt dir gegenüber und du bist der Situation ausgesetzt. Aber im Weltraum hätten die ja fliegen, also ne, sagen, ja okay, da vorne sind zwei Handelsblockadeschiffe, dann fliege ich halt hinten rum und bin weg. Ne? Deswegen würde ich schon sagen, dass das sehr, also das passt schon ganz gut zu Science Fiction, weil Science Fiction sich da zumindest die Gunst des Weltraums zunutze macht und man dann wirklich, das ist ein sehr prominentes Beispiel, glaube ich, auch unter den Science Fiction Fans, die sagen, sag mal, wollt ihr uns verarschen? Mhm. Entweder müsste man dann überall Blockadeschiffe um den ganzen Planeten drumrum machen, sodass es halt eben keine Chance gibt zu entkommen. Aber wenn man erzählt, da sind zwei und man dann sagt, ja, warum müssen die genau da durchfliegen, ist es natürlich so, dass man denkt, das war jetzt echt, echt quatschig. Das wäre jetzt so mein Argument dafür, dass es jetzt nicht unbedingt mit der Seefahrt an der Stelle zu vergleichen ist.
Ich weiß aber, was Toffi meint. Ich glaube, dass wir da ganz krass auf den Punkt Taktik gehen müssen. Einfach zu erklären, warum machen unsere Fraktion und die Schiffe jetzt dies und jenes. Es einfach irgendwie erzählen und einen Grund liefern und dann geht es ja eigentlich schon. Ne? Du kannst ja trotzdem immer noch Freiräume nutzen, die dann irgendwie vielleicht auch visuell cool aussehen in irgendeiner Form. Aber bei Krieg geht es ja letztendlich darum, dass man den anderen jeweils anderen übervorteilt, vielleicht auch die Waffensysteme des anderen, die mir gefährlich werden können, ausschaltet und vorher muss ich diese entdecken. So, da haben wir ja schon ein paar wichtige Stellschrauben, ein paar wichtige Punkte, die man halt super auserzählen kann. Die möchte ich aber gerne erklärt haben. Ich möchte damit nicht alleine gelassen werden. Das ist, glaube ich, auch eher so ein literarisches Problem bei mir.
Ich finde super, dass du gerade herausgestellt hast, ich möchte es gerne erklärt bekommen haben. Das macht vielleicht wirklich viel aus und es macht vielleicht auch wirklich viel aus, ob ich von vornherein weiß, das ist eine fantastische Geschichte, die schert sich gerade in Dreck um Erklärung. Und wenn sie es im Allgemeinen tut, ich nehme jetzt mal Dune als Beispiel. Dune hat so viele fantastische Konzepte, die muss ich einfach hinnehmen und sagen, okay, hier gibt es auch Space-Hexen und sonst irgendwas. Und da wird halt einfach gesagt, die Schiffe verfügen über interstellaren Raumantrieb, über das Gewürz. Und die Leute, die dieses Gewürz konsumieren, die können dann halt eben durch den Konsum von diesem Gewürz durch die Gegend flitzen. Ja. Jetzt mal ganz, ganz, ganz grob runtergebracht. Da wird nicht viel erklärt und das wird auch nicht dieser Anspruch angesetzt. Aber wenn man damit anfängt, dann möchte man mehr wissen. Ja? Und das ist es vielleicht. Vielleicht ist es eben, ja, wenn ich weiß, es ist eine fantastische Literatur, hinterfrage ich es nicht unbedingt. Aber wenn es tatsächlich, ne, wenn man sagt, die Raumschiffe funktionieren so und sie folgen bestimmten Prinzipien und sie sind für die Fraktion relevant, wie schnell bewegt sich etwas, wie viel Abstrahlung hat es, welche Waffensysteme verfügen, ne, über welche Waffensysteme verfügen die etc., dann wird es umso spannender zu sagen, kritisch hinzugucken. Ne?
Ja, ich glaube, es muss irgendwie in der Logik der Welt muss es halt irgendwie zusammenpassen. Ne? Also ja. Das ist irgendwie auch bei Dune, man hat irgendwie das Gefühl, also entweder man hat es ein Stück weit erkannt, okay, das passt jetzt einfach zu der Logik dieser Welt, oder man akzeptiert es, indem man sagt, naja, der Autor hat mir hier noch nicht alles verraten, da ist noch irgendwie mehr dahinter, das nehme ich jetzt aber erstmal so hin. Das geht, glaube ich, auch. Was aber halt, glaube ich, nicht geht, ist augenfällige Logik, ja, Logikfehler, ja. So wie jetzt dein Beispiel mit der Blockade, also wirklich augenfällig, da muss man ja auch kein großer Sci-Fi-Experte oder so für sein, das ist pure Logik, das ist an der Stelle da irgendwie, ja. das macht keinen Sinn, was da passiert ist. Das ist einfach zu plump.
Da muss man, glaube ich, schon hart differenzieren zwischen Effektgehasche und ich bringe eine Story nach vorne. Mhm. Und vielleicht ist das auch eher ein Punkt des Storytellings, dass das eher dann der Mittelpunkt sein wird. Das ist ja immer so Frage, was war zuerst da, ne? Das Huhn oder das Ei? So, erzählen wir jetzt die Waffensysteme aufgrund dieses Konflikts oder werden diese Waffensysteme gebaut, weil wir vorher einen Konflikt erzählt haben? Mhm. Also das baut sich ja dran drumherum letztendlich, ne? Wie sind die Menschen groß geworden in dieser Zivilisation? Was haben sie erlebt? Welche Waffen waren notwendig, um sich zu verteidigen und sind dann einfach transportiert worden auf eine andere Ebene? Das machen wir Menschen ja auch. Wenn man sich mal anschaut, wie wir Designs auch mittlerweile ins Weltall schießen, klar ist es funktional, aber es sieht halt auch irgendwie sehr menschlich aus. Aber
das heißt ja, dass wir gerade eigentlich, wir haben ja jetzt eigentlich gerade schön ausgearbeitet, dass es eigentlich zwei ganz wichtige Aufgabenbereiche jetzt so für die nächsten Folgen gibt. Ne? Einmal, du hast es ja gerade so schön gesagt, Niklas, sozusagen die Bedingungen von Krieg, von gesellschaftlichen Strömungen, von Konflikten auf der einen Seite. Was hat eigentlich zu was geführt? Ne? Was war zuerst da? Das, genau. Das Raumschiff, ne? Oder die Kriegsmaschine oder der Krieg? Und warum war der Krieg da? Und aus welchen Gründen wurde der geführt? Das ist ja so eine Storytelling-Geschichte. Ne? Was ist eigentlich die Metapher hinter der Raumschlacht? Was möchten wir erzählen? Soll es um Gier gehen? Das Beiß muss fließen, der Antistern muss gemolken werden, das Imperium ist der Unterdrücker oder was auch immer. Ne? Der große Käferfeind à la Starbucks.
Starbucks,
ja.
Wer kennt ihn nicht, den Kaffeekrieg.
Aller Starship Troopers. Ganz genau, den Kaffeekrieg. Aller Starship Troopers. Das ist ja quasi das Narrativ hinter dem Krieg. Und das andere ist die technische Ausgestaltung von diesen Weltraumschlachten. Und ich fänd's echt mega cool, wenn wir daraus eine Reihe jetzt gestalten, wo man vielleicht jetzt erstmal den Blick auf eine Sache nimmt, ja. Und man sagt, man nimmt zum Beispiel die jetzt erstmal technologische Kriegsführung eigentlich. Unter welchen Bedingungen kann man Krieg im Weltraum führen oder Weltraumschlachten führen? Und man schaut sich mal die Aspekte wirklich genauer an, welche Waffen vielleicht in der Zukunft Sinn machen. Du hast ja gerade auch erzählt über jetzt aktuelle Strömungen wie Stealth und ne, was gibt es jetzt? KI-Entwicklungen, wie katapultiert man eben das einmal auf der technischen Art und Weise quasi in eine Science-Fiction-Geschichte, um zu gucken, dass wir eine genauere Vorstellung bekommen, wie sehen unsere Raumschiffe aus, welche Herausforderungen hat eigentlich Weltraumkampf, und dann wäre der zweite große Strang, den man dann natürlich später dann nochmal erarbeiten müsste, warum?
Ja, genau.
Kämpfen die? Und ich glaube, diese Frage, was war zuerst da, das wird sich dann nochmal völkertechnisch so ein bisschen unterscheiden, ja. So quasi, wann waren welche Flotten wie unterwegs und wie sehen die genau aus? Mhm. Aber wahrscheinlich so dieses Grundsätzliche, ist ein Schild besser als ein, keine Ahnung, leichtes Schiff? Und sind, keine Ahnung, Laserwaffen stärker als kinetische Waffen und. Dann müssen wir uns ja alles, mal genauer angucken.
Ja.
Und das wäre doch cool, wenn wir vielleicht so in den nächsten Folgen uns erstmal mit sozusagen dem Weltraumkampf mal beschäftigen. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich wüsste absolut. Zumindest, wer einen Vortrag zum Thema Laser halten könnte. Was ich ja da auch sehr spannend finde, Christopher und ich hatten uns mal im Vorfeld über eine neue Laserwaffe der Briten unterhalten, die gerade entwickelt wird. Auch Deutschland benutzt ja mittlerweile schon Lasertechnologie für die Kriegsführung. Wie sieht das jetzt gerade aus und in welche Richtung kann das gehen? Wofür ist es eigentlich sinnvoll? Also vielleicht ist es mal ganz cool, sich vielleicht auch aktuelle Strömungen und Waffensysteme mal anzuschauen und dann zu überlegen, ist das zukunftsträchtig? Und in welche Richtung geht das?
Und was ich persönlich auch ganz interessant finden kann, ist, ich meine, wenn man sich mal überlegt, es gibt ja nicht nur irgendwie einen Zeitpunkt und da ist die Kriegsmaschinerie oder die Kriegsführung ausdefiniert. So ist sie, so wird sie immer bleiben, sondern das ist ja auch eine Entwicklung, das ist ja eine Evolution. Ne? Ich meine, guckt ja auch die menschliche Kriegsführung bis heute an, wie sie sich entwickelt hat, irgendwie aus der, naja, ich weiß nicht genau, wann das gestartet hat, aber jetzt auch über die Zeit der Griechen, Römer, über das Mittelalter bis heute, da ist ja eine wahnsinnig starke Veränderung drin und in der Zukunft wird es ja auch weiterhin so in irgendeiner Form fortschreiten. Ja?
Also, absolut.
Es gibt ja vielleicht auch nicht jetzt den einen Blick in die Zukunft, in 2000 Jahren sieht das Ganze jetzt so aus, sondern bis dahin passiert auch noch eine Evolution und darüber hinaus vielleicht auch noch. Mhm. Also kann man sich vielleicht auch mal überlegen, wie man da, wie so eine Entwicklung vielleicht auch sein könnte, weil man zu gewissen Zeitpunkten ja irgendwie feststellt, naja, okay, also das hat bis hierhin jetzt gut funktioniert, jetzt wurde aber irgendwie dafür eine Gegenmethodik entwickelt oder so. Und schon ist das komplett unbrauchbar, weil jeder kann damit sofort mit, weiß ich nicht, ja, mit dem Fingerschnipsen diese Verteidigungsanlage zerstören jetzt zum Beispiel jetzt mal. Ja, und dann, okay, brauchen wir jetzt wieder was Neues.
Ja, das wird dann auch interessant, wenn dann auf einmal verschiedene Völker aufeinander treffen, die alle ein unterschiedliches Augenmerk auf gewisse Technologien gerichtet haben und dann auf einmal feststellen, also gegen diesen Gegner ist das, was ich hier habe, irgendwie völlig sinnfrei.
Ich finde es auch cool, also was du gesagt hast, sozusagen, also du willst ja darauf hinaus, dass man nicht nur den einen Punkt erzählt, so ab dem Punkt in der Geschichte gibt es jetzt diese Waffensysteme, sondern den Weg dorthin, ne, das und das finde ich auch cool, weil so könnte man so ein bisschen, bisher haben wir das ja in den Konzeptfolgen meistens gemacht, was sagt denn jetzt die Wissenschaft gerade zu gewissen Dingen? Und wie katapultieren wir sie ein bisschen in die Zukunft? Und wir waren ja jetzt zum Beispiel also in vielen Folgen immer relativ, noch gar nicht so weit nach hinten, sondern immer nur so, was ist so, vielleicht so in 200 Jahren, in 50 Jahren, was kann man sich vorstellen? Und ich finde es schon cool, wenn man sagt, man nimmt zum Beispiel jetzt gerade aktuelle Laserentwicklungen, Waffenentwicklungen, man katapultiert das mal in die nächsten 50 bis 100 Jahre und dann lasse ich mal den Philipp nochmal sprechen, der sagt, jetzt möchte ich aber nochmal einen draufsetzen und ich möchte vielleicht auf dieser Entwicklung nochmal viel mehr Science-Fiction reinbringen und das mal einmal in, richtig in den Science-Fiction-Hyperdrive schicken und dass man dann sagt, okay, wir gehen quasi von so einer sehr, sehr, sehr technischen Sache, von einer sehr nachvollziehbaren Sache, vielleicht dann im Storytelling auch dann hin zu fantastischen Waffen, die irgendwann entwickelt werden, die natürlich auf Grundkonzepten aufgebaut sind, ne, die wir dann jetzt vielleicht in Zukunft so ein bisschen kennenlernen. Ja, wie du schon sagst, so dann und dann wurde das erste krasse Megaschild entwickelt. Jetzt mal ganz blöd, so wie die Kinder, ich habe aber ein Schild. Ne? So, ne? Du kannst mich jetzt nicht mehr angreifen. Genau. Ja, genau, Spiegel, ne? Genau, genau. Aber ja, wie es dazu gekommen ist, und wie, ja, was das dann wieder macht, wo man sagt, ja, wir haben jetzt den Megalaser entwickelt, der das Schild kaputt machen kann. Oh nein! und ich fände beides, also ich fände das halt auch cool, wenn wir ein bisschen bei den Waffensystemen dann auch mal in wirklich Science Fiction abdrehen und dann nämlich mal gucken, dass wir so dieses fantastische, aber trotzdem glaubwürdige Element mit reinbringen, was Science Fiction ja so faszinierend macht. Ne? Und das über diesen Weg zu gehen, sich erstmal so eine klassische Entwicklung von der Jetztzeit, ne, so in die Zukunft vorzustellen und zu sagen, ja, was ist denn da so möglich und wie baut die Folgetechnik darauf auf und wie sieht's dann in 1000 Jahren aus oder so? War ja doch mega krass.
Und dann ist es auch wieder in sich glaubhaft, ne? Und dann ist es auch wieder in sich nachvollziehbar und soweit logisch, weil man halt sagt, ja, okay, wir gehen jetzt mit den und den Annahmen hier rein. So, und das, was mal irgendwann anders wird, kann ja keiner widerlegen. Ja, das ist einfach jetzt mal so eine Annahme. So damit starten wir jetzt und damit ist es in der Welt wieder konsistent und bietet damit auch keine Logikfehler oder sowas dann ab. Wenn man das natürlich entsprechend einigermaßen gut begründbar dann hat.
Toffi, du passt perfekt bei uns in den Götterkontext. Genau so wollen wir das.
Absolut.
Wunderbar. Ich merke schon, es sprudelt hier. Wir haben verschiedene Ansätze, wir haben schon verschiedene Fässer aufgemacht und da wollen wir jetzt mal eintauchen. Und zwar in den nächsten Folgen. Liebe Leute da draußen, liebe Freunde, hat euch diese Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte mal ein Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn euch der Toffi besonders gut gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar da und bestellt ihm liebe Grüße. Es kommt auf jeden Fall an. Schön, dass du da warst, Christopher. Wir hoffen, dass du in nächster Zeit mit ganz vielen tollen Ideen auch weiterhin zum Gelingen des Götterkomplex beiträgst.
Ja, kein Druck.
Du musst lediglich die Waffensysteme der Zukunft für uns gestalten. Also das ist ja letzten Endes relativ plot-irrelevant. Ne?
Also endlich mal eine Reihe, in der ich mich entspannt zurücklehnen kann und einfach nur konsumieren darf.
Ich verstehe so langsam eure Beweggründe, ja.
Es basiert ausschließlich auf Lasertechnik.
Gut, dann lass uns mal recherchieren gehen und dann lass uns mal
Konfetti!
Und dann lass uns mal die Konzeptfolgen gestalten. Ich freue mich drauf. Das wird eine sehr spannende, sehr interessante Reihe mit ganz vielen Überraschungen. Dessen bin ich mir sicher. Wir verabschieden uns in die nächste Folge, wünschen euch einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Nachmittag, je nachdem, welche Sternzeit gerade bei euch ist. Und wir sagen traditionell, liebevoll und kriegerisch. Da hast du dich drauf gefreut, dass du endlich mal Energie sagen darfst, ne?
Ich war ganz schön aufgeregt.